Man kann sich vorstellen, wir sind im Militär und hier proklamiert der Vorstehende, der Offizier oder wer auch immer der Vorstehende ist, er proklamiert Gesetze, er proklamiert Dinge, die ausgeführt werden müssen, Gebote, die gemacht werden müssen. Und das Erste ist hier, erkennt die Zeit. Zweitens, wach auf. Drittens, leg ab. Viertens, zieh an. Also in einer Kurzform. Und das Fünfte ist, mach keine Fürsorge für das Fleisch, ist dann etwas länger. Aber die anderen sind kurz und knapp und bündig, aber präzise. Das Allererste, nur zur Erinnerung, also erkenne Kairos. Erkenne die dir von Gott gegebene Zeit. Als Allererstes, bevor irgendwelche andere Aufforderungen kommen können, erkenne die Zeit. Und in dieser vergangenen Woche musste ich an einen Mann ganz besonders denken, in der Schrift, der das nicht verstanden hat. Der diesen Befehl, erkenne die Zeit, nicht begriffen hat. Und zwar im zweiten Buch Könige, Kapitel 5, Vers 26, wird uns von einem Mann berichtet, er heißt Gehasi. Gehasi war ein Knecht des Propheten Elisa. Also er war sein Diener. Er hat Wasser auf seine Hände gegossen, war damals ein Ausdruck. Das heißt, er hat ihm gedient. Er war sein Schüler. Er war ständig rund um Elisa, hat von ihm gelernt, hat seine Wünsche, sozusagen seine Bedürfnisse erfüllt als Knecht. Aber nicht nur als Knecht, sondern er war auch Schüler, er war Lehrer. Schüler des Lehrers. Entschuldigung. Dieser Gehasi, er erlebt eines Tages mit, wie ein königlicher Beamter zu ihm kommt und geheilt wurde von der Krankheit, von einer Krankheit des Aussatzes. Noch nie hat einer in Israel gehört, dass man von Aussatz geheilt werden konnte. Obwohl es vom Gesetz aus Regeln gab, wie man sich zu verhalten hat in dieser Situation, wenn man Aussatz hat, also Lepra, gab es noch nie so eine Situation. Und dieser Gehasi, er erlebt es mit, dass hier dieser Naaman, der Syrer, einer von den Feinden Israels, er kommt zu diesem Prophet Elisa und wird vom Aussatz geheilt. Dadurch, dass Elisa ihm sagt, geh hin und tauche dich unter im Jordan und siebenmal und du wirst rein. Und jetzt kommt dieser Mann, dieser reiche Mann, dieser Naaman, er kommt zurück und möchte diesem Prophet danken, weil er ihn geheilt hat. Sowas gab es nicht. Auch Naaman kannte so etwas nicht. Deswegen ist er selbst in das feindliche Land gezogen, weil er gehört hat, dass es da sowas gibt, dass der Gott dieses Volkes das machen kann. Und jetzt möchte er diesem Propheten danken und er bietet ihm Reichtum an. Jede Menge. Das können wir in der Geschichte nachlesen. Und wir wissen, dass Elisa das abweist und sagt, nein, danke. Kein Pfennig, ich nehme nichts von dir. Und Naaman bittet dann um ein bisschen Land, um Erde mitzunehmen aus diesem Gebiet, wo dieser Mann Gottes wohnt, aus diesem Land, wo Gott der Allmächtige regiert, um dann auf diesem Land anzubeten, also auf dieser Erde. Und Gehasi, der das miterlebt von der Seite, er versteht das nicht, was hier passiert ist. Und im Vers 26 lesen wir dann, wo Elisa ihn konfrontiert, nachdem, wo Gehasi etwas vollbracht hat. Eine heldenhafte Tat für Gehasi. Er dachte, wow, also das lasse ich mir nicht entgehen. Wo die Leute weg sind mit diesen Schätzen, läuft er hinterher und holt sich etwas von Naaman. Holt sich Reichtum, holt sich Kleider und bringt sie zurück. Also lässt sie noch tragen, aber in sicherer Entfernung lässt er dann den Mann gehen und schleppt das Zeug durch die Hintertür hinein, damit Elisa ja nichts merkt. Und jetzt kommt die Konfrontation. Da sagte Elisa zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen? Als sich jemand von seinem Wagen aus nach dir umwandte? Also Elisa wusste ganz genau, was vor sich ging. Die ganze Situation hat Gott ihm geoffenbart und gezeigt. Ist es jetzt an der Zeit, Geld und Kleider anzunehmen und Ölbäume, Gärten und Weinberge, Kleinvieh und Rinder, Knechte und Mägde dafür zu erwerben? Also in der Elberfelder wird einfach gesagt, ist es Zeit, Silber zu nehmen und so weiter. Gehasi, du hast die Zeit nicht verstanden. Ist es an der Zeit gewesen? Und die Antwort ist, es war jetzt nicht an der Zeit. Warum? Weil hier hat Gott eingegriffen. Hier hat Gott einen Mann, der ihn gesucht hat, der den Gott Israels gesucht hat, vom Aussatz befreit. Und Gott hat hier etwas präsentiert. Gott hat hier gezeigt, Reinigung vom Aussatz ist parallel zur Reinigung von den Sünden. Es gibt eine Parallele dafür in der Schrift, die die Schrift uns aufzeigt. Also das läuft gleich, man kann das vergleichen. Jemand, der vom Aussatz gereinigt wird, ist wie einer, der gereinigt wird von dem Aussatz der Sünde. Und Gott hat hier ein Bild gezeigt. Die Reinigung von den Sünden ist nicht zu bezahlen, ist nicht zu erwerben. Du kannst nichts dafür geben. Es geschieht aus Gnade, es geschieht durch die Hand, durch das Wirken Gottes. Und Gehasi hat diese Zeit nicht verstanden. Er hat das ganze Konspekt hier nicht verstanden. Es wäre vielleicht an der Zeit irgendwo anders. Der Prophet musste auch leben. Und dass Leute dem Propheten Geld gegeben hatten zum Leben, das war okay, das war richtig. Aber hier, in diesem Augenblick, war es nicht an der Zeit. Versteht den Kairos, versteht die Zeit, was zu tun ist. Diese Notwendigkeit und diese Aufforderung im Römerbrief schreit uns förmlich an. Erkennet die Zeit. Es ist von derartigen Wichtigkeit, dass man als allererstes die Zeit versteht, die Zeit erkennt und dass es zu unserem Gebet wird, Herr, lass mich die Zeit erkennen und verstehen. Lass mich den Kairos, also die von dir gegebene Zeit, was jetzt zu tun ist, zu verstehen. Also, das war das allererste, der erste Befehl des Befehlhabers, erkenne die Zeit. Das zweite hieß, wach auf. Hast die Zeit erkannt? Wach auf. Wach auf, warum? Jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und diese Aufforderung spricht und erinnert von der Wiederkunft des Herrn und dass das Heil sich naht. Wir haben darüber gesprochen, dass der Herr uns das Heil in drei Variationen sozusagen offenbart. Es ist die Rechtfertigung, die Heiligung und die Vollendung, die Verherrlichung. Und hier spricht er von dem Heil als Verherrlichung. Der Herr kommt und wir werden verherrlicht werden. Also das erste, der Grund, warum wir aufwachen sollen. Der Herr ist nahe, das Heil ist nahe, also die Vollendung, die Verherrlichung ist nahe. Und der zweite Grund, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, spricht vom Lohn. In 2. Korinther 5, Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib, also wo er im Leib war, wo er gelebt hat, wo er von Gott diese gegebene Zeit auf Erden hatte, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse, ein jeder wird vor dem Richterstuhl erscheinen. Und jetzt Vers 11. In diesem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überführen. Es ist immer hinter der Botschaft, der Herr kommt bald, ist eine Freudenbotschaft für jeden, der Christus hat, und eine ernste, warnende Botschaft für einen jeden, der sein Vertrauen nicht auf Christus gesetzt hat. Und Paulus macht es hier deutlich, aus dem Grund, weil der Herr zu fürchten ist, legen wir alles dran, um Menschen zu überzeugen, zu überführen und ihm Christus vorzustellen. Also, erkenne den Kairos, erkenne Kairos, wach auf und als nächstes leg ab. Leg ab als ein Bild, die Nachtpyjama, also er spricht ja hier, lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis. Und das ist, womit wir letztes Mal abgeschlossen haben, wo wir gesehen haben, okay, wenn wir die Werke der Finsternis ablegen sollen, müssen wir als allererstes verstehen, was die Schrift uns aufzeigt und aufdeckt unter Finsternis. Damit wir nicht zu klein denken, damit wir nicht zu kleinkariert über die Werke der Finsternis denken. Dass wir nicht einfach irgendein 3 oder 4 oder 10 Sachen kategorieren und sagen, okay, das sind Werke der Finsternis. Ja? Hier machen wir uns eine Liste mit Häkchen dran und jedes Mal, okay, zack, 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 abgehakt, 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 ist es notwendig, damit wir überhaupt verstehen, was die Schrift uns unter Werke der Finsternis aufdeckt und aufzeigt. Und das allererstes, was wir gesehen haben, ich möchte es nur erinnern, die Schrift spricht von einer persönlichen Finsternis. Ein jeder Mensch ist und lebt als nicht wiedergeborener Mensch in der Finsternis. Jeder hat seine eigene Finsternis. Davon spricht die Schrift. Und wisst ihr, nur ganz kurz aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Herrlichkeit, das Licht, wie Gott einen geschaffen hat, das verfehlen wir, ein jeder. Niemand von uns hat mehr das volle Licht, die Herrlichkeit Gottes, sondern wir verfehlen groß in diesem. Es gibt nur einen einzigen, der diese volle Herrlichkeit, dieses volle Licht besitzt. Und über den lesen wir in Hebräer 1, Vers 3. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Also, das erste geht um die Finsternis in uns selbst, dass die Schrift uns aufdeckt und zeigt, als allererstes ist dort Finsternis. Versteht das? Als zweitens ist die Finsternis in dem Eingreifen Satans in einem jeden von uns, in einem Leben von einem Ungläubigen, gibt es ein Eingreifen Satans als Finsternis. Und das sahen wir durch das Beispiel in Lukas 22, Vers 53. In 1. Petrus 5, Vers 8 wird uns auch nochmal direkt gesagt, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Okay? Er ist unterwegs. Er möchte eingreifen. Er ist immer, also er ist nicht allgegenwärtig, aber er ist präsent und sucht, wen er verschlingen kann. Er möchte eingreifen. Das ist der zweite Teil, also das Eingreifen Satans, Eingreifen seiner Finsternis in unserem Leben. Und als drittens ist es das Eingreifen der ganzen Hölle, also das Eingreifen der ganzen finsteren Macht. All diese drei Sachen, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Schrift das unter die Finsternis verpackt, weil, jetzt wird es interessant, der Aufruf hier, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis, werden wir in allen drei Kategorien wiederfinden, wo wir aufgerufen werden, diese Dinge abzulegen. In allen drei Kategorien. Also, die Werke der Finsternis sind die Machenschaften der Finsternis, die Taten der Finsternis. Und ich denke, dass vielleicht das Wort die Machenschaften das auf den Punkt bringt. Also, was sind diese Werke der Finsternis als allererstes? Sind die Machenschaften der Finsternis. Nochmal, warum sagt uns der Text, es in dieser Form. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis. Warum kriegen wir keine Liste? Es wäre doch viel einfacher, oder? Hast du nicht mal so gebetet, Herr, warum gibst du mir nicht einfach eine klare Liste von Do's und Don'ts, also von den Dingen, die du tun sollst und die du nicht tun sollst? Du hast sie morgens aufgemacht, wie im Katalog, okay, das machen wir, das erledigen wir. Warum stellt der Herr uns für Herausforderungen? Eine Liste wäre einfacher, weil eine Liste nur gewisse Sachen einpacken kann. Der Herr deckt uns aber das ganze Konzept auf, dadurch, dass er uns aufzeigt, die Werke der Finsternis. Also, sie werden hier nicht aufgelistet. Und es hat auch einen Grund. Wenn wir nämlich in den Epheserbrief gucken, wo er ebenfalls über die Werke der Finsternis spricht, da geht er sogar auf etwas drauf ein. Epheser Kapitel 5. Ich lese erstmal Vers 11 und 12. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also habt keine Gemeinschaft, habt keinen engen Kontakt, habt keine enge Beziehung, kein enges Verhältnis zu diesen Werken der Finsternis. Deckt sie viel mehr auf. Okay? Deckt sie viel mehr auf. Vers 12. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Es gibt viele Werke der Finsternis, über die sollten wir nicht einmal reden. Aus diesem Grund gibt er hier gar keine Liste, weil es gar nicht nötig ist, diese Dinge aufzureihen. Es würde einen nur wecken, da weiter zu spinnen. Und du würdest vielleicht nur verführt werden, in diesem weiter zu denken. Also, er sagt, dass wir, denn es ist heimlich von, das, was heimlich von ihm getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Und wenn du dann zurückgehst zu dem Anfang des Kapitel 5 von Vers 3, da geht er auf manche Sachen ein und guck mal, wie er das weitergibt. Unzucht, also Hurerei, aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Witze, unreine Witze, das heißt, also im Gebiet der Sexualität, darüber sollen keine, sollten keine unreine Witze gemacht werden. Darüber sollte nicht in Unreinheit geredet werden. Ja, also Vers 4 ist eingeschlossen von diesem Gedanken, dass er über Unzucht und Unreinheit spricht. Und dann Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Also Vers 3 und Vers 5 bieten hier den kleinen Kontext von Vers 4. Deswegen habe ich gesagt, dass Vers 4, wo er aufzählt, dass man darüber keine Witze machen soll, zielt er ganz genau in diese Richtung und sagt, darüber sollen auch keine dummen Witze gemacht werden. Enthalte dich davon. Es gibt Dinge, über die man nicht einfach nur spöttisch reden sollte. Also, aus diesem Grund nochmal, haben wir hier keine detaillierte Liste der Werke der Finsternis. Trotzdem gibt uns die Schrift einige Sachen klar auf. Aber sie geht in diesem nicht ins Detail. Und es ist wichtig, dass wir es auch nicht tun. Also, was sollen wir ablegen? Und ich möchte jetzt in diesen drei Bereichen uns aufzeigen, diese Werke der Finsternis, die wir abzulegen haben. Also, der erste Bereich ist die Finsternis im Menschen selber, in einem nicht regenerierten Menschen. Und als solche, muss ich sagen, selbst wenn du ein Kind Gottes bist, der Leib, in dem du bist, ist nicht, also ist unregeneriert. Es ist kein neuer Leib. Wo du Kind Gottes geworden bist, dann hast du eine neue Natur gekriegt, einen neuen Geist, Du bist wiedergeboren, du bist ein neuer Mensch innen drin. Dein Herz ist neu. Aber hier, so wie du warst, wenn du hier irgendwo einen Schnitt hattest und eine Wunde oder was auch immer, das ist geblieben. Also dein Mensch ist geblieben. Und diesbezüglich sagt die Schrift auch, die menschliche Natur, die Versuchungen sind geblieben. Diese Sachen führen dazu bei, dass wir einen Kampf haben. Die Finsternis in dir und in deinem Leben produzieren möchten. Und da gilt der Kampf. Ihr Lieben, der Kampf in dieser alten Natur. Ich möchte euch daran erinnern an Markus 16, wo Jesus Petrus konfrontiert und ihm das nochmal klar macht, in welcher Natur er sich befindet und dass er als Mensch dermaßen eine Finsternis hat, die genau identisch ist mit der Finsternis Satans. Matthäus 16, Vers 23, Jesus spricht von seinem Leiden, ja, ihr kennt den Kontext. Jesus spricht von seinem Leiden, dass er sterben wird und Petrus sagt, warte mal, Herr Jesus, ich habe einen anderen Plan für dich. Also, dass du sterben sollst, das geht nicht. Es gibt Plan B. Ja? Ich helfe dir dabei, mit anderen Worten. Und Jesus sagt, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Satan ist der Widersacher. Selbst das Wort Satan bedeutet Widersacher, also einer, der dir entgegensteht. Und aus diesem Grund bekommt Satan diesen Namen und wir haben das wirklich auf Satan abgeschrieben. Er ist der Satan, also er ist der Widersacher. Okay? Aber in einer Situation, wo einer ein Widersacher wird, das ist Satan, okay? Ein Widersacher. Und Jesus nennt hier Petrus Satan, also Widersacher, weil Petrus entgegen dem Plan Gottes gehen möchte. Warum? Jesus sagt weiter, du bist mir ein Ärgernis, du bist mir eine Falle, du bist mir ein Fallstrick, du bist mir ein Stolperstein. Mit diesem Gedanken, hey, du kannst das entfliehen, du kannst aus dieser Situation raus, du musst das nicht machen. Verstehen wir? Das ist der Angriff des Widersachers, ein Stolperstein, wo man sagt, es gibt einen Plan B, wo Gott gesagt hat, nein, das ist der Plan A, das ist, wozu Christus gekommen ist und das ist, was er erfüllen möchte. Also, in dieser Situation sehen wir, dass Petrus die Eigenschaften des Satans, des Widersachers trägt. Und Jesus diese Finsternis in ihm aufdeckt und auch sagt, Petrus, das ist in dir, okay? In deiner alten Natur, in dem Denken eines Menschen, wenn du menschlich denkst, weil das ist nämlich, was er hier konfrontiert und sagt, Petrus, du denkst nicht göttlich, sondern du denkst menschlich. Das menschliche Denken ist identisch mit dem Denken Satans, okay? Mit dem Denken des Widersachers. Es liegt in der Finsternis. Also, die Konfrontation, die wir haben, das Ablegen der Finsternis wird sich in deinem Leib widerspiegeln, in deinem gefallenen Menschen, wenn du einfach nur natürlich denkst. Als ein ganz normaler Mensch, wenn du denkst, stehst du automatisch in der Finsternis. Und du benötigst Gottes Licht. Du benötigst eine Denkweise, die erleuchtet ist von Gott. Weil du als Mensch in dieser Position sich befindest. Und ich möchte nur erinnern, dass wir das eigentlich auch betrachtet haben. Kapitel 12, Vers 1. Könnt ihr euch daran erinnern? Also, da ist der Kampf in diesem Bereich. Das zweite ist, das Einwirken Satans, also die Finsternis, wo Satan eingreifen möchte in dein Bereich, was du ablegen sollst, worauf du Acht geben sollst. Guck mal in 1. Korinther Kapitel 10. Mach mir bitte 1. Korinther 10 auf. von Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Bleibt mal hier kurz stehen. Hier sehen wir, es hat euch bis jetzt nur menschliche Versuchung getroffen. Er spricht von dem, was wir gerade eben besprochen haben. Die menschliche Finsternis, die menschliche Versuchung. Satan hat mit deinem natürlichen Mensch als erstes nichts zu tun, okay? Wenn du gesündigt hast, wenn du irgendwas ausgefressen hast, ausgebockt hast, wenn du irgendwas angestellt hast, als allererstes hat Satan damit nichts zu tun. Das ist dein, einfach deine gefallene Natur, deine Begierden, okay? Deine Menschlichkeit, die sich Gott gegenüber und dem Licht Gottes widersetzt. Und hier zeigt Paulus das auf und sagt, okay, euch, liebe Korinther, ist bis jetzt nur in diesem menschlichen Bereich habt ihr Versuchungen gehabt. Ich lese nochmal. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. In diesem ersten Bereich. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und jetzt passt ganz genau auf. Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Seht ihr die Parallele? Er zeigt hier auf, im Götzendienst verbirgt sich mehr als nur eine menschliche Versuchung. Das siehst du aus dem Vers, wenn du ein bisschen weiter liest. Vers 20, da zeigt er auf, warum im Götzendienst eine größere Versuchung drin liegt. Vers 20, nein, sondern dass die Heiden, das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Götzendienst hat direkt etwas zu tun mit dem Eingriff der Dämonen. Wenn du einfach die menschliche Versuchung hast, wenn du einfach nur gegen deine Natur zu kämpfen hast, das ist eins. Wenn du dich aber in Bereiche hineinlässt, wenn du irgendwo Bereiche betrittst, wo Satan direkt am Wirken ist, dann begibst du dich eine Stufe tiefer und du bist in diesem Herrschaftsbereich der Finsternis, wo die Mächte direkt am Wirken sind. Und da wird es viel schwieriger. Und auch in diesem Aufruf, dass wir die Werke der Finsternis ablegen sollen, haben wir einen direkten Aufruf auch hierzu. Okay, pass auf, wo du dich befindest. Pass auf, wo du hineinschlitterst. Es ist dir alles erlaubt. Du darfst diese Dinge tun. Aber bedenke, gerade im Korintherbrief, wo er zu diesen Leuten spricht, darüber macht er das deutlich. Es ist okay, ihr dürft das, aber bedenkt die Gefahren. Wir lasen mit den Kindern jetzt Nehemia und Nehemia endet sehr interessant, indem, dass er das Volk konfrontiert. Das Volk nämlich, das aus der Gefangenschaft von, sie waren ja in der babylonischen Gefangenschaft, sie waren in der Strafe Gottes und wurden jetzt durch Gottes Gnade wieder zurückgebracht und jetzt sind sie im Land und sie fangen wieder genau die gleichen Sünden an zu tun, warum sie in die Gefangenschaft gebracht wurden. Und Nehemia konfrontiert sie und sagt, guck mal, lieben Leute, ihr vermischt euch wieder mit Leuten, die den Herrn hassen, die Gott nicht haben wollen. Ihr geht Ehen ein mit Gottlosen, mit Ungläubigen, mit Götzendienern. Und dann zeigt er ihnen ein Bild und sagt, guckt mal auf Salomo. Salomo war der weiseste Mann. Salomo war geliebt von Gott. In Vers 26, Kapitel 13, ich lese diesen Vers, hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter dem vielen Ihm, also Salomo, war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt. Und die Weisheit, die ihm Gott gegeben hat, zeigt er hier auf und sagt, aber guckt mal, wo er gefallen ist. Genau in diesem Punkt. Er hat sich in eine Gefahrenzone hineinbegeben, die er nicht standhalten konnte. Es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, wo und wie weit darf ich in eine Gefahrenzone hineingehen. Wenn du denkst, ich habe meinen festen Standpunkt, ich habe meine feste Meinung, ich kann dahin gehen, ich kann mir das anhören oder ich kann mir den Film ansehen oder was auch immer es sein mag, wo du sagst, gar kein Problem, also ich stehe auf zwei Beinen, ich bin realistisch, ich kenne die Schrift, ich weiß, mir kann nichts passieren. Du bist der Kandidat. Wenn du die Gefahren nicht siehst, hier haben wir ein Bild aufgemalt gekriegt von Salomo und er sagt, Salomo hat sich in eine Gefahr begeben, die er nicht meistern konnte. Deswegen ist dieser zweite Gefahrenbereich der Finsternis, des Eingreifens Satans so gefährlich und benötigt unsere höchste Wachsamkeit, dass wir diese Dinge ablegen. Okay? Legt ab diese Eingriffe, wo Satan wirklich eingreifen kann. Legt diese Dinge ab. Das bedeutet einfach, dass du dich da nicht befindest. Und das Dritte ist, also, wo uns die Schrift aufzeigt, die Gefahrenzone und diese Finsternis der ganzen, wo die ganze finstere Macht am Werk ist, in Jakobus 3, Vers 6 wird von der Zunge gesprochen, dass sie von der Hölle entzündet ist. Jakobus 3, Vers 6. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz in unseren Gliedern ein. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Hier haben wir etwas, ein Bereich der Finsternis, das selbst von der ganzen Hölle in Brand gesteckt wird. Wie ein Feuer, wie ein kleines Feuer einen ganzen Wald anzünden kann. So zeigt uns die Schrift hier auf, okay, unsere Zunge kann so ein Ding sein, das von dem Eingriff der ganzen Finsternis behaftet wird. Ihr Lieben, wenn die Schrift uns hier aufzeigt, legt ab die Werke der Finsternis, dann lasst uns nicht kleinkariert denken. Lasst uns das nicht einfach in eine Schublade stecken, das sind 10 Sachen, die du zu erledigen hast. Ich möchte es doch vertiefen. Also, ich möchte noch etwas hinzufügen. Gerade zu diesem, dass wir oft zu kleinkariert denken, wenn wir über die Werke der Finsternis reden. Dass wir oft auf Leute gucken, die gravierende Sünden machen. Wir denken vielleicht an Bankräuber, wir denken an... Also an irgendwelche Kinderschänder oder sonst was und sagen, okay, das sind Werke der Finsternis. Die Schrift zeigt uns etwas, was wir, die meisten, wahrscheinlich kaum in Betracht ziehen würden, was genauso unter dem Werk, unter der Machenschaft der Finsternis in uns persönlich ist. Und zwar, ich möchte aus dem Kolosserbrief uns etwas aufzeigen. Kolosserbrief, Kapitel 2 von Vers 8. Erstmal, aber wir werden uns in dem Text befinden, dann von Kapitel 2 von Vers 16. Hier von Vers 8 zeigt er etwas auf. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, und nicht Christusgemäß. Er macht die Warnung an diese Leute, hört mal zu, es kann euch jemand berauben, indem er euch etwas gibt. Ein komisches Berauben, ein seltenes. Meistens der, der beraubt, er nimmt ja. Hier macht er deutlich, jemand möchte euch berauben dadurch, dass er euch etwas in die Hand drückt, dass er euch etwas gibt. Du sagst, okay, solche Räuber sind willkommen. Pass auf. Also, von Vers 16, Kapitel 2. So lasst euch nun von niemanden richten, wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde, oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Vers 19. Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühr das nicht an, koste jens nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben im selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Kapitel 3, 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewesen, habt gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. In der gleichen Art und Weise, wie wir aufgerufen werden im Römerbrief, legt ab die Werke der Finsternis, so zeigt er uns hier in diesem Kontext auf, dass wir in diesem ersten Gefahrenbereich der Menschlichkeit, also des menschlichen Denkens stehen, dass uns jemand verführen möchte mit einem billigen Evangelium. Dass uns jemand verführen möchte mit einer Religion. Das ist eins der größten Finsternis, die wir erleben. Ich denke, dass keine andere Finsternis so gravierend ist, wie diese Finsternis im Menschen. Das Ausdenken einer Religion. Eines selbst erfundenen Glaubens ist die größte Finsternis des Menschen, die wir abzulegen haben. Und weil der Mensch bringt als seine Religion sein Rettungsbild, sein Gottesbild hervor. Und wir als Kinder Gottes werden aufgefordert, hey, pass darauf auf, er beraubt dich, er gibt dir nichts, obwohl dieser Mensch eigentlich kommt und sagt, hier, guck dir das mal an, das macht doch Sinn. Du machst dies und jenes und das andere und Gott ist mit dir zufrieden. Er bietet dir eine Religion an, er bietet dir eine Beschäftigung an. Er reißt dich von der Tatsache weg, wie uns der Text hier klar macht. Er bringt dich erstmal um den Kampfpreis, er lenkt dich von dem Wesentlichen ab und das ist Christus und bringt dich zu nichts. Ihr Lieben, das ist die größte Finsternis, in der wir leben. Einfach die menschliche Religion Und das gilt im Text. Leg diese Dinge ab. Seh Dinge in deinem Leben aus der Perspektive Gottes. Stelle dein ganzes Leben unter das Licht Gottes. Leg diese Werke der Finsternis. Die erfundene Religion ist ein Werk der Finsternis. In allen drei Kategorien. Von der menschlichen Perspektive, vom Eingreifen Satans und auch mit der ganzen Macht der Hölle sind alle dran am Werk, dir, einem jeden Menschen, diesen Bären aufzubinden aufs Ohr. Diese Religion, um dich von dem Wesentlichen abzuhalten, um dich beschäftigt zu halten. Ihr Lieben, das Wesen ist in Christus. Das Heil ist in Christus Jesus allein. Und alles andere, alle anderen Anbietungen sind wirrbar. Ich möchte im Text weitergehen. Nein, ich möchte damit abschließen. Nur mit der Motivation. Woher hast du die Kraft, diese Werke der Finsternis in allen drei Kategorien abzulegen? Ganz einfach. Die Kraft liegt darin. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis. Ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist Vergangenheit. Ihr wart Finsternis. Die Schrift versucht das nicht wegzudrängen. Ihr wart einst Finsternis, aber ihr seid herausgeholt durch Christus Jesus. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. In diesem Bereich, wo die Finsternis geherrscht hat, hat er uns errettet und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Daher kommt auch die Kraft, diese Dinge abzulegen. Daher kommt die Weisheit in der Kraft Gottes, in Christus Jesus. Und lasst uns ihn dafür anbeten.